Seid meine Nachahmer gleich, wie ich auch Nachahmer des Christus bin. Dieser Vers ist ja die Gesamtüberschrift über die Predigtreihe über das Leben des Paulus. Natürlich geht es nicht darum, dass wir jetzt alle Missionsreisen machen, so wie Paulus, oder gar Lehrbriefe verfassen. Das brauchen wir nicht, die Bibel ist fertig. Das vorweg. Aber es geht um Paulus' Verhältnis zu Gott und im Speziellen zu Jesus Christus als seinen Herrn. Paulus lebte, als er noch Saulus hieß, voller Stolz nach der strengsten Richtung der jüdischen Religion als ein Pharisäer. So können wir es in Apostelgeschichte 26 nachlesen. Und das von Jugend an. Er war sogar besser als die meisten seiner Altersgenossen. Und mehr noch, er wollte für Gott handeln, indem er falsche Religionen ausrottete, zu denen er eben auch die Christen zählte, die damals noch der Weg genannt wurden. In Apostelgeschichte 9,1-2 lesen wir, Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Wir sehen, Saulus war viel daran gelegen, dass es keine anderen Götter unter den Juden neben dem Gott Israels gab. Das war eifrig von ihm. Denn bei Paulus galt in puncto Glauben und Gesetz ganz oder gar nicht. Später schreibt er allerdings zu Timotheus, dass er unwissend im Unglauben gehandelt hatte. So wie Paulus ergeht es vielen Menschen. Sie handeln aus Unkenntnis heraus. Solche Menschen finden sich aber nicht nur in nichtchristlichen Religionen, sondern auch unter sogenannten Christen. Diese Art Christen leben und handeln nach den Regeln ihrer Glaubensgemeinschaft, ohne die Erkenntnis zu haben, so wie Saulus gelebt hatte. Wie ist es also möglich, aus diesem religiösen Fanatiker Saulus den Heidenmissionar Paulus zu machen? Es ist ja nur ein Namenswechsel, ja, das verstehen wir richtig. Aber es ist möglich, bei Gott ist nichts unmöglich. Aber als erstes steht einmal die Bekehrung. Und nicht nur einfach zu Gott, so allgemein, sondern insbesondere zum Herrn Jesus. Dann brauchen wir die Zurüstung, ebenso wie Paulus durch Gott. Und wir brauchen einen Auftrag. Auch dies ist kein menschlicher Auftrag, sondern ein Auftrag vom Heiligen Geist. Wie kam es zu der Bekehrung des Paulus? In Apostelgeschichte 9, die Verse 3-6 möchte ich uns dann lesen. Es geht also sozusagen nahtlos weiter. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete, steh auf und geh in die Stadt hinein. So wird man dir sagen, was du tun sollst. Hier wird beschrieben, wie Paulus sich bekehrt und wie plötzlich ein Himmel vom Licht ihn umstrahlte. Er fällt zur Erde nieder und dann redet ihn die Person an, die er ja nicht kennt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Das heißt, der Herr Jesus weiß meinen Namen. Er weiß auch deinen Namen. Er kennt jeden Namen. Er kennt uns persönlich. Und das zu einem Zeitpunkt, als wir ihn noch gar nicht kannten. Als wir mit ihm nichts zu tun haben wollten. Wir müssen ihn ja nicht unbedingt verfolgt haben. Aber Gemeinschaft haben wollten wir auch nicht mit dem Herrn Jesus. Und er will, dass du und ich, dass wir alle ihm dienen. Er will von jenem, dass er gerettet wird. Die Bibel sagt das ganz klar. Gott will, dass alle gerettet werden. Können wir in 2. Petrus lesen. Das heißt, er will nicht, dass du verloren gehst. Darum redet er auch zu dir. Und hier redet er zu Paulus. Und das in einer Art und Weise, die wirklich ungeheuer ist. Er wirft ihn praktisch zu Boden. Und jetzt kommt etwas Interessantes. In dem Moment, wo man dem lebendigen Gott begegnet, hört Religion auf. Da hört das Menschliche an sich auf. Denn Paulus sagt hier sofort, Herr, wer bist du? Man muss sich vorstellen, wenn ein strenggläubiger Pharisäer so weit geht, dass er jemanden anredet mit, wer bist du, Herr? Da muss wirklich was Eindrückliches geschehen sein. Und er sagt dann ganz klar, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Saulus hat ja die Leute, die Jesus Christus gedient haben, verfolgt. Er hat doch nicht Jesus verfolgt, oder? Aber doch. Denn Jesus ist die Gemeinde. Und Jesus identifiziert sich mit jedem einzelnen seiner Kinder. Und dann passiert etwas weiteres Interessantes. Wenn man Gott wirklich in der Tiefe begegnet, so wie Paulus, dann kommt der Schrecken des Herrn über einen. Auch hier spricht die Bibel wieder ganz klar, dass er mit Schrecken und Zittern sprach. Paulus ist nicht einfach fest aufgetreten wie gegen einen normalen Feind. Nein. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das war seine Frage. Er hat nicht gefragt, gib mir erstmal Beweise, dass du auch wirklich der Herr bist. Es musste kein Vlies ausgelegt werden, das dann trocken oder mal nass ist. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Jesus sagt hier, steh auf. Und das ist das gleiche Wort, das auch Auferstehung bedeutet. Das heißt, steh einfach auf. Und dann liegt Paulus erstmal 3 Tage flach. Aß nicht, trank nicht. Er fastete und in Vers 11 lesen wir, siehe, er betet. Er bittet bei Gott um Weisheit. Paulus ist nun so weit, dass er die Menschen zur Seite legt, seine Lehrer und so weiter, und vor Gott, dem Allmächtigen, steht. Und das ist es, was man von Paulus lernen kann, was man nachahmen soll. Wir werden in unserem Leben, im Beruf und auch in der Gemeinde, wenn wir normal sind, immer 2 Phasen erleben, oftmals abwechselnd. Wir werden erleben, wie alles, was wir uns vornehmen, wunderbar gelingt. Wir erleben Dinge im Leben, in der Familie, im Dienst, wo alles wirklich super läuft. Dass man nur noch den Herrn danken möchte und danken kann natürlich, wie er alle Türen öffnet. Wir werden aber auch Dinge erleben wie Hiob. Dass wir beten und kämpfen und denken, der Himmel ist zu für mich. Kein Reinkommen. Nichts geht mehr und man fragt sich, was ist denn nun los? Ich habe doch alles getan. Paulus war sich sicher, dass er alles getan hat für Gott. Und sind wir dann bereit zu sagen, Herr, was willst du? Was willst du, dass ich tun soll? Nicht anklagen, sondern fragen, dass wir endlich wegsehen von den Umständen, nicht traditionell denken, das muss doch so und so funktionieren, wie es bei Hiob seine Freunde getan haben, dass wir nicht denken wie die Menschen, sondern dass wir vor ihm, vor Gott dem Allmächtigen stehen, in Christus. Paulus sagt, vor Gott in Christus rede ich. Und in der letzten Predigtreihe über Philemon, da habe ich ja schon gesagt, oder aus dem Philemonbrief besser gesagt, gelebter Glaube. Paulus redet nicht nur, er tut auch, er handelt so, er lebt es. Es gilt also zu akzeptieren, wie Paulus hier die Bekehrung erlebt hat. Vor Gott und in Christus stehen. Wenn ich wirklich eine Bekehrung erlebt habe und vor Gott stehe, und das haben ja viele erlebt, kann es aber auch passieren, dass das irgendwie verflacht, versandet. Man hat sich den Menschen angepasst, man hat das getan, was Menschen von einem erwarten, und das ist falsch. Man muss das tun, was Gott erwartet. Man muss vor Gott in Christus stehen und im Licht wandeln. Und dann hat man die Gemeinschaft mit dem Herrn. Dann hat man auch Gemeinschaft mit den Gläubigen, mit den wahren Gläubigen, wenn man im Licht wandelt. Und das sehen wir bei Paulus. Erst kommt Gott und dann alles andere. Und Gott hat etwas Besonderes für dich, etwas Individuelles, speziell, nur für dich. Genauso etwas, wie er speziell für Paulus hatte oder speziell für mich. Und wenn ich das begreife, dann kann ich Paulus nachahmen. Paulus ist ein auserwähltes Werkzeug. Und bitte beachtet diesen wichtigen Grund. Punkt. Gott hat einen Plan für jeden von uns, der bereits vor Grundlegung der Welt an besteht. Genauso wie das Opfer vor Grundlegung der Welt schon festgelegt war. Es ist also alles eine Einheit. Jetzt können wir sagen, ja, wie geht das denn? Habe ich denn gar keinen Einfluss darauf? Doch, in 1. Petrus 1,2 lesen wir das Rätsels Lösung. Ich lese uns ab Vers 1, 1. Petrus 1,1-2. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Hier steht das Wort Vorsehung. Im Griechischen steht dort Prognosis. Das Wort kennen wir. Prognose ist aber altgriechisch und bedeutet Vorherwissen. Das ist mehr als nur eine fundierte Vorhersage von Ereignissen, zum Beispiel Wettervorhersage oder so etwas. Die, auch wenn sie gut erforscht ist und wahrscheinlich auch eintreffen wird, aber doch nur eine Vorhersage auf Unwissenheit beruht. Gott hat gewusst. Gott vermutet nicht, nicht mal 1%. Gott weiß immer. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Das Heil wird allen angeboten, auch einem Saulus, einem Verfolger der Gemeinde Jesu Christi, also ein Verfolger des Herrn Jesus. Aus Saulus, was der Erbetene bedeutet, ich hatte das letztens schon erklärt, wurde Paulus, der Geringe oder der Kleine. Gott wusste, dass Saulus sich bekehren würde, sich für Christus Jesus entscheiden würde. Gott konnte durch sein ungeheures Vorherwissen, das sprengt unsere Vorstellungskraft, da sollten wir uns gar nicht rantrauen, wenn wir nicht ausklinken wollen. Gott wusste in seinem Vorwissen individuell für Paulus etwas Maßgeschneidertes. Er hat es schon vorbereitet. Er hat gewusst, was wichtig für Paulus sein wird. Er hat gewusst, dieser Mann, den er benutzen will, hat Eifer für seine Aufgabe. Obwohl Paulus in der griechischen Kultur aufwuchs und von dem Gesetzeslehrer Gamaliel erzogen wurde, dem jüdischen Gesetzeslehrer, braucht es dennoch weitere Zurüstung für seinen Dienst, den er antreten sollte. In Galater 1,11-12 lesen wir: Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Paulus hatte direkt Offenbarungen. Das lesen wir, wenn wir Vers 15-18 lesen. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündige, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm. Wer von uns hatte eine solche Offenbarung? Also ich nicht. Paulus hatte direkt Offenbarung, weil er Gottes Werkzeug war und zu dem Zeitpunkt die Bibel eben noch nicht fertig war. Gott offenbart sich auch heute noch, nur eben nicht unbedingt wie bei Paulus. Er offenbart sich dir und mir in der Heiligen Schrift, aus der Heiligen Schrift, sogar aus deinem ganzen Leben heraus, so wie es zu dir passt. Manchmal wird es uns erst sehr viel später klar, dass hier und dort Gott schon gewirkt hat. Paulus war jetzt das Werkzeug, um die Heilige Schrift zu erstellen. Selbst Petrus sagte später einmal, Paulus' Schriften sind schwer zu verstehen, aber es sind Schriften wie die anderen Schriften. Petrus erkannte an, dass Paulus das inspirierte Werkzeug ist, um das Wort Gottes aufzuschreiben. Du, ich, wir alle haben sicher keinen Auftrag, Gottes Wort aufzuschreiben. Alles, was nach Johannes kam, nach der Offenbarung, das sollten wir, ich will nicht sagen in die Tonne treten, aber mit sehr viel Vorsicht genießen, ob das uns denn auch zum Wachstum, zum geistlichen Wachstum dient. Du, ich, wir alle haben aber einen anderen Auftrag. Und der ist individuell, so wie Gott es für jeden Einzelnen vorgesehen hat. Und das passt zu jener Gabe, die du bekommen hast. Es passt zu deiner Berufung. Und dann wird Gott beginnen, dein persönliches Umfeld zu benutzen, um sich dir zu offenbaren. Stell dir die Frage, stehst du vor Gott in Christus und in diesem Bewusstsein, dass du ein Mensch bist, mit individuellen Gaben, mit einer individuellen Vergangenheit, mit einem individuellen Charakter? Das ist alles persönlich, sehr persönlich. Und Gott redet zu dir, um das zu benutzen. Er redet zu dir persönlich. Merkst du das? Bemerkst du das? Wenn du das nicht mehr merkst, dann musst du es suchen. Denn Gott will es bei dir benutzen. Bei dir, bei mir, bei uns allen, die wir ihm nachfolgen. Und dann kann der Herr natürlich manchmal Dinge auswählen und bestimmen, die er einfach braucht, um uns wieder zurechtzubringen. Zum Beispiel heißt es in 2. Korinther 11, 32 bis 33, in Damaskus bewachte der Statthalter des Königs Aretas die Stadt der Damaszener, weil er mich verhaften wollte. Und ich wurde durch ein Fenster in einem Korb an der Mauer hinabgelassen und entkam seinen Händen. Paulus wurde gerettet. Damals hat mich mal das Leben von Menno Simons interessiert. Allein schon, weil er der Namensgeber war meiner, wie soll ich sagen, Geburtsgemeinde, also der Mennoniten. Menno Simons war ein katholischer Pfarrer, der während des Studiums nicht einmal eine Bibel in der Hand hatte. Und als Pfarrer später auch ein ausschweifendes Leben führte, das geprägt war durch Alkohol und auch Glücksspiel. Aber nach seiner Bekehrung und natürlich Wiedergeburt haben ihn die Katholiken sein Leben lang gejagt und ihn nicht bekommen. Sie haben ihn nicht gefasst, sie haben ihn nie erwischt. Wenn Gott seine Hand über dich hält, dann erwischt dich niemand. Aber das ist nicht zwingend. Denn Jakobus, der Bruder des Johannes, starb durch das Schwert. Es war wiederum der spezielle Auftrag des Jakobus. Gott hat mit Jakobus einen völlig anderen Plan als mit dem Paulus. Und du lernst an Paulus, dass alles speziell, spezifisch ist. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist Gottes Plan für dich? Wenn du Paulus nachahmen willst, dann musst du dir klar darüber sein, dass das Umfeld, das du hast, dein Charakter, deine Gaben, alles, was Gott dir gegeben hat, von ihm so zugelassen wird, um dich zu benutzen. Wie und wann er das tut, das ist wiederum Gottes Angelegenheit. Aber wenn du Paulus nachahmen willst, dann musst du bestimmte Wege gehen. So sagt Paulus in Galater 1,17, ich zog nicht nach Jerusalem hinauf. Er ging nicht zu den Aposteln, wie es 3000 Gläubige vor ihm getan haben in Jerusalem. Er ging nicht zu der Elite, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Er hat sich in die Einsamkeit zurückgezogen und ist 3 Jahre weggeblieben, sozusagen in der Versenkung verschwunden. Dann erst zog er hinauf nach Jerusalem, um Petrus kennenzulernen. Und wie schnell sind wir damit, uns an Menschen zu hängen? Menschen zu fragen, was meinst du, wie denkst du darüber, was ist deine Ansicht? Und es gibt Dinge, die müssen zuerst vor Gott gebracht werden, bis Gewissheit kommt. Natürlich kann man zur Sicherheit Brüder und Schwestern fragen, aber immer ist es zuerst eine Sache zwischen dir und Gott. In diesem Vers, den ich gerade gelesen habe, wird auch deutlich, der Zeitfaktor, den Gott hat. Gott hatte Zeit. Er hatte Zeit, Paulus 3 Jahre abseits zu stellen. Obwohl man in Apostelgeschichte 9 schon sehen kann, dass Paulus eindeutig von der Anlage her das Werkzeug der Evangelisation war. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesus verkündigt habe. Und Gott hat auch Zeit, dich eine Zeit lang auf die Seite zu stellen. Aber etwas war sofort da. Paulus hatte die Gabe der Verkündigung. Sie musste aber eben noch ein bisschen wachsen vielleicht. Gott hat einen anderen Zeitfaktor als wir. Wir wollen immer gleich losstürmen. Aber manchmal gibt es Zeiten, da muss man sich vorbereiten. Überleg mal, du ziehst in den Krieg und hast nur 3 Schuss Munition. Da kannst du wohl den Krieg nicht mit gewinnen. Gut, ist nicht so schlimm. Aber wenn wir auf die Seite gestellt werden, dann hat das einen Grund. Wir sollen uns vorbereiten. Gott gibt uns die Zeit, dass wir uns Vorräte zulegen. Und das vor allem geistliche Vorräte, dass wir die Bibel studieren können, dass wir gute Bücher dazu lesen können, dass wir vielleicht auch Sprachen lernen oder sonstiges Wissen uns aneignen, vielleicht auch sogar Fähigkeiten. Denn irgendwann sagt Gott, jetzt geht's los. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Denn geht der Dienst los und dann hast du eben keine Zeit mehr, dich vorzubereiten. Dann musst du bereit sein. Nehemia ist für mich so ein Beispiel dafür. Er wollte, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und als er einmal traurig war und der König ihn fragt, warum bist du traurig, da kriegt er erstmal Angst, denn er war Mundschenk und das war gefährlich, wenn der Mundschenk traurig war, es konnte ja ein Attentat geschehen. Da sagt er, ja, was soll ich nicht traurig sein, meine Heimatstadt liegt da in Trümmern. Ja, und der König fragt dann, was willst du, dass ich tue? Und dann hatte er die Liste parat, die er alle haben wollte. Er hat da nicht erst groß überlegt, ja, gib mir mal 2 Tage Zeit, ich überlege mir mal was, sondern er wusste, er braucht Briefe, er braucht Holz, er braucht dies, er braucht jenes, er braucht das. Hat er ihm gleich dargelegt. Denn er wusste ja nicht, wann der König seine Meinung wieder ändert. Nehemia hatte sich einen Kopf gemacht. Und das dürfen wir auch, wenn wir einmal vom Dienst ruhen. Wir sehen, bei Paulus war es nicht viel anders. Auch er musste erstmal seine alten Lehren vielleicht loswerden, um sich der neuen Lehre, die er so nicht kannte, zu gewöhnen. studieren. Gott hat ihm diese Zeit geschenkt, aber mehr noch, er hat ihm auch einen Mentor geschenkt, einen, der ihn unterstützt. Das war der Barnabas. Es kann sein, dass wir unseren Mentor gar nicht als solchen erkennen oder es sind über die Jahre mehrere Mentoren, die dich beraten, fördern und auch fordern. Auch das ist ganz unterschiedlich. Aber Gott stellt dir Menschen zur Seite. Ich kann meine Menschen genau benennen, die mir zur Seite gestanden haben, um mich sozusagen zur Bekehrung zu führen. Und ich weiß auch, wer mich letztendlich in der Lehre unterstützt hat. Aber das ist auch wieder individuell. Paulus hat, wie gesagt, den Barnabas zur Seite gestellt bekommen. Barnabas zog aus nach Tarsus, um Paulus auszusuchen, lesen wir in Apostelgeschichte 11. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, viele wichtige Punkte heute. Gott legt etwas für dich und auch für andere Menschen aufs Herz. Er berührt andere Menschen, damit diese dann in deinem Leben etwas tun. Und wenn wir mal so enttäuscht sind, und das geschieht gar nicht mal so selten, dass man gar nichts mehr hören will von anderen, ja, dann wird's gefährlich. Wenn David nicht auf Nathanael gehört hätte, als Nathanael ihm erzählt hat, dass er ein Sünder ist vor Gott, was wäre aus ihm geworden? Mit Sicherheit nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber David hat auch gewusst, dass das ein oder andere von Gott geschickt ist. Zum Beispiel, als Simei David geflucht hat, sagt David, in 2. Samuel können wir das nachlesen, lasst ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm geboten. Und dann kommt die Stunde Gottes. Und ich möchte das nochmal betonen. Die Stunde Gottes bestimmt Gott und sonst niemand. Auch nicht ich für mich persönlich. Gott kennt die Zeiten. Auf ihn muss ich hören. Gott rüstet dich aus für deinen individuellen Dienst. Das kann durchaus schon vor deiner Bekehrung sein. Das kann durch dein Umfeld, durch deine Ausbildung zum Beispiel sein. Es kann aber auch sein, dass du deine Gaben gar nicht sofort erkennst, weil du erst mal lernen sollst, um für den besonderen Dienst die guten Werke, die Gott zuvor für dich schon bereitet hat, wie wir in Epheser 2,10 lesen, tun zu können. Wenn es dann soweit ist, dass du bereit, heißt es, bereit zu sein, dann gibt es keine Ausreden mehr. Paulus kannte seinen speziellen Auftrag, aber er musste warten, bis er gerufen wurde. Und dieser Auftrag kam vom Heiligen Geist. Apostelgeschichte 13,1-3. Und in Antiochien waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Wenn die Stunde kommt, wird Gott genau wie bei Paulus das, was er individuell bei dir getan hat, was er bei dir individuell geschaffen hat, in deinem Leben benutzen, wenn du bereit bist, dein Vorrat angelegt hast, dein Charakter so geschliffen wurde, dass du es jetzt tun kannst. Er wird den Startschuss geben. Und dann wird er es anzeigen, wie eben hier in Apostelgeschichte 13. Und es wird nicht nur der Heilige Geist es dir anzeigen, sondern die Menschen werden es merken. Wenn es nur einer merkt und die anderen nicht, dann stimmt etwas nicht. Gott zeigt es vielen Menschen an Und plötzlich gibt es eine einheitliche Sicht. Ich nehme jetzt mal die Ungeistlichen raus. Aber die Geistlichen, die geistlich ernst zu nehmen, sie werden es begreifen und sie werden die gleiche Sicht bekommen, weil sie vom Geist Gottes kommt und nicht von Menschen. Paulus hat seinen Auftrag erkannt und angenommen. Für das ich eingesetzt wurde als Verkündiger und Apostel, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit, lesen wir in 1. Timotheus 2. Und hier finden wir das Wort Kerygma. Das ist auch ein für Verkündiger. Und das ist auch wiederum ein sehr interessantes Wort, wenn man es untersucht. Denn es steht für Herold, praktisch einen Ankündiger, der etwas proklamiert. Es steht dafür, dass Paulus eine ganz klare Aufgabe hatte. Ich bin der Lehrer der Heiden. Ich bin gleichzeitig der Apostel der Heiden. Wenn Gott dich benutzt, wenn er dich zubereitet hat, dann wird er dir auch ganz klar zeigen, was deine Aufgabe ist. Dann wirst du wissen, was du tun sollst. Aber leider lassen wir uns oft ablenken vom Teufel. Wir lassen es offen, ob das denn wirklich so sein könnte. Oder wir tun so, das habe ich ja gar nicht so erkannt, weil wir es nicht tun wollen. Wenn Paulus sagt, werdet meinen Nachahmer, dann muss ich sehen, wie es bei Paulus gelaufen ist. Und da ist eben nicht nur festes Auftreten mit geschliffener Rhetorik in seiner Rede. Im Gegenteil. Auch ein Paulus hat Angst vor dem Versagen. Und er war sich dieser Schwäche bewusst. 1. Korinther 2, 3 bis 5. Und ich war in Schwachheit mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. In Schwachheit, Furcht und Zittern richtet Paulus sein Zeugnis aus. Und damit ist klar, dass nicht er Wirkung erzielt, sondern wenn Menschen sich bekehren, wirkt Gottes Geist in Gottes Kraft. Und der Apostel Paulus wird zum Erweis dieser Gotteskraft. Aber an seiner Person wird auch eine heilsame Gottesfurcht des Evangeliums gezeigt. Wir haben auch als beauftragte Boten Gott nicht als die Sicheren. Wir dienen ihm als die Abhängigen, als die Bedürftigen. Wir können uns nicht darauf berufen, ich diene Gott, also muss er mir die Kraft geben, dass ich recht auftrete. Nein, ich muss diese Kraft erbeten. Und andere dürfen diese Kraft für mich erbeten. Wir sind auf Gottes Kraft angewiesen, so wie Paulus auch darauf angewiesen war. Auf dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Paulus schreibt selbst in 2. Korinther 12, 7 bis 10, dass er Gott gebeten hat, diese Schwäche von ihm wegzunehmen. Vielleicht war es auch eine Krankheit oder eine Anfechtung. Dieser schwache Mensch sagt ganz klar, in Schwachheit mit Furcht und Zittern war ich vor euch. Und Gott sagt zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Wir können krank sein. Wir können sonst irgendwelche Schwächen haben. Es kann auch sein, dass uns Menschen zum Ärgernis werden, so wie es im Psalm 66, 12 steht, dass Gott Menschen über dein Haupt fahren lässt. Ein anderes Mal sagt uns Gott, dass du im Endeffekt diese Änderungen, die er hier souverän bestimmt, ertragen musst in deinem Leben. Und wenn er das tut, dann tut er das immer in einer bestimmten Absicht. Paulus ließ er mit Absicht schwach sein, damit er seinen Auftrag erfüllen konnte und darüber aber nicht stolz würde. Ich möchte nur ein Beispiel zeigen, wie Gott handelt. Ist es dir noch nie so ergangen, dass du einfach etwas wolltest und es klappt einfach nicht? Du kannst es nicht erreichen? Warum hat Paulus den Römerbrief geschrieben? Wisst ihr warum? Ganz einfach. Er ist nicht nach Rom gekommen. Gott hat es ihm nicht zugelassen. Gott hat es so gemacht, dass Paulus nicht nach Rom gehen konnte. Und das schreibt Paulus selbst. In Römer 1,10 lesen wir das. Und weil er nicht nach Rom gehen konnte, hat er diesen außergewöhnlichen Brief geschrieben. Es gibt kein zweites Zeugnis, das so groß ist wie der Römerbrief im Neuen Testament. So eine Zusammenfassung von der frohen Botschaft, von der Gnade. Es werden uns nicht alle Türen geöffnet von Gott. Paulus hat diesen geschrieben, weil Gott ihn gehindert hat, nach Rom zu kommen. Ganz einfach. Er hätte sonst diesen Brief ja nicht schreiben brauchen, er hätte es persönlich erzählt. Und dann hätten wir das Wort nicht. Gott weiß, was er tut. Gott ist es, der uns durch Zurüstung zum Dienst in seinem Reich befähigt. Allerdings ist es nicht unsere Kraft, es ist Gottes Werk, seine Gnade, den wir uns immer wieder bewusst sein müssen. Manchmal ist es, wenn du Widerstand verspürst, vielleicht die unsichtbare Hand Gottes dahinter, die dich in eine Situation bringt, dass du wirklich Großes tust, ohne dass du es aus dir heraus könntest. Wir sind aber oft zu kleingläubig und wir sehen nur das Menschliche, wir sehen das Vordergründige. Wir sehen immer nur, ja, dem anderen gelingt es und mir nicht. Bei den anderen bekehren sich Hunderte nach seiner Predigt, bei mir nicht. Aber das entspricht nicht dem, was wir hier bei Paulus als Musterbeispiel sehen. Denn du siehst bei Paulus, dass er von Gott her vollkommen zubereitet wurde. Und das in einer wunderbaren Art und Weise. Und doch hat er Anfechtung. Er hat Anfechtung im Dienst. Hat Anfechtung durch seine Kinder, die er gezeugt hat, den Korinthern. Er hat Schwächen, die menschlich gesehen ihn eigentlich disqualifizieren würden für den Dienst, anstatt förderlich zu sein. Aber gerade diese Schwächen zeigen Gottes Macht und unsere Abhängigkeit von seiner Kraft. Von seiner Kraft. Es ist nicht die Ausbildung. Sie kann nützlich sein. Sie ist nützlich. Wir sollten sie nicht kleinreden. Aber letztendlich müssen wir auf Gott schauen und dran denken, dass er uns durch so etwas zurüstet. Saulus war von seiner Erziehung und Ausbildung her eigentlich gegen Jesus als den Christus eingestellt. Als er aber Jesus auf wundersame Art und Weise begegnet, wird aus dem Saulus, aus dem Verfolger der Gemeinde Christi, ein besonderer Arbeiter im Reich Gottes. Er wird zum Paulus. Gott hat Paulus zu diesem Dienst zugerüstet und damit schon vor seiner Bekehrung begonnen. Und ebenso hat Gott jeden Einzelnen von uns vorbereitet zum Dienst. An uns ist es, für diesen Dienst uns vorbereiten zu lassen, indem wir sein Wort studieren, dass wir im Gebet stehen, seinen speziellen Willen für uns erfragen, uns von ihm leiten lassen. Bedenke, es ist nicht deine Kraft, die Gott braucht. Gerade in deiner Schwäche wird seine Macht offenbar. Darum erkenne deine Berufung. Der Herr hat dich für den Dienst bereits vorbereitet. Amen. Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Wir können aufstehen dazu. Ja, Herr, du hast aus einem Saulus, einem Verfolger deiner Gemeinde, einen Arbeiter für deine Gemeinde gemacht. Du hast ihn zugerüstet, du hast ihm einen klaren Auftrag gegeben. Und auch wir waren Rebellen gegen dich. Wir haben dich nicht gesucht, du bist uns nachgegangen. Du hast uns in deine Gemeinde geholt. Wir durften diese Gnade annehmen. Es ist nicht unser Werk, es ist allein deine Kraft. Und wir danken dir dafür. Aber du hast uns nicht nur einfach hier hingeholt, dass wir uns hinsetzen und zuhören. Nein, wir sollen auch dienen. Und du hast für jeden einen speziellen Dienst. Bitte offenbare einem jeden den Dienst, für den du ihn zubereitet hast, dass er ihn antritt in deiner Kraft, zu deiner Ehre und Verherrlichung und zum Segen für die Menschen. Dich wollen wir loben und preisen, weil du es in uns wirkst, was wir brauchen. Dir die Ehre, Lob und Dank, jetzt und in Ewigkeit. Amen.